Facts, bitch. Sports Corner. Are you ready to play the game?
You like that? You like that?
When it's time for action.
Da-da-da, I love sports.
Facts, bitch.
Sports Corner.
Moin. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Sports Corner. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist wie immer Peter Backspin. Schön, dass du da bist und Zeit hast.
Guten Abend, Nico.
Wir haben heute ein bisschen was zu besprechen, denn es ist eine neue Folge, neues Glück. Wir haben den Super Bowl so ein bisschen verkraftet. Darüber werden wir auf jeden Fall kurz mal sprechen müssen, auch wenn es inhaltlich jetzt nicht mehr so wichtig und spannend ist. Und wir wollen hier ja auch gar nicht so über Details reden, aber einmal kurz Revue passieren lassen, auf jeden Fall. Und wie immer, jede Woche haben wir uns einen Gast eingeladen, mit dem wir über genau das sprechen wollen, warum es dieses Format hier gibt, nämlich über die Liebe zu US-Sport. Und da haben wir uns gedacht, fragen wir doch mal einen, der auch schon das ein oder andere Mal in Stadien da drüben gewesen ist, zumindest mindestens einmal habe ich es miterlebt, ja. Auch bei der Recherche. Diebo, Danny Bokelmann, schön, dass du Zeit hast.
Ja, Hallöchen, freut mich. Ist eine Sache, die mich schon mein Leben lang begleitet und insofern finde ich es spannend, mal wieder drüber zu quatschen. Das macht man ja als gestandener Mann gar nicht mehr so oft, ne, wie man das so als Jugendlicher dann macht. Da war das ja jeden Tag ein Thema. So.
Ja, es wird ganz gut. Wir werden dich auch ein bisschen abprüfen auf A, so ein bisschen, wo du quasi in deinem Leben schon unterwegs gewesen bist. Wir müssen mal ein bisschen die Teamfragen klären, aber vielleicht auch mal gucken, wie fachlich tief du in manchen Sachen drin bist. Denn genau dafür ist dieses Format da. Und da kann man, also ich fange bei der Frage bei dir an, denn bevor wir alles andere aufrollen, du hast ja auch Playoffs geguckt, du hast ja auch am Ende wahrscheinlich Super Bowl geguckt. Ne? Wie ist denn so insgesamt die Saison für dich verlaufen? Weil getippt hast du ja offensichtlich nicht so gut, wie wir auf Instagram gesehen haben und ich kommentiert hatte.
Ja, genau. Also grundsätzlich, ich sag mal so, ich habe bin seit Jahren schon Green Bay Packers Fan und insofern war es natürlich für mich eine ziemlich geile Saison und nur das Ende war halt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe immer den großen Luxus, ich bin nicht so, es gibt ja viele Sportfans, die so militant ihr eines Team haben und alle anderen Teams hassen, so bin ich nicht. Ich kann dann auch anderen Teams immer irgendwie, wenn die coole Spieler haben, wenn die irgendwie eine coole Philosophie haben oder so, auch was abgewinnen. Und so habe ich dann immer noch mal das eine andere Team, dem ich auch zujubeln kann. Das sind dann in den letzten Jahren immer mehr die Jets geworden, aber da hast du halt nichts zu jubeln.
Wollte ich gerade sagen.
Das hat Patrick Thiele auch schon berichtet.
Genau. Gerade in den letzten Jahren. Und was ich auch geil fand, war, als sich in Seattle damals die Legion of Boom gebildet hatte und das ist auch geblieben und so hatte ich quasi Anfang der Saison total den Spaß mit den Seahawks und dann, als dann so Green Bay angefangen hat, ins Rollen zu kommen, war das so das Ding. Ja, und dann wurde es alles durch den wahrscheinlich größten Sportler aller Zeiten versaut, so, ne? Aber dem kann man ja einfach nicht böse sein für seine Leistung.
Naja, ich habe diese Saison auch meinen Frieden gefunden. Ich habe mir, Peter, habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich habe mir einen Tom Brady Trikot gekauft. Ich habe mir tatsächlich einen Tom Brady Trikot gekauft, obwohl ich den eigentlich irgendwie nicht, aber ich habe gedacht, ey, das kann nicht angehen. Ich habe das schon ein paar Mal an anderen Stellen zitiert, dieses großartige Meme, zu, das irgendwann in der Saison gelaufen ist. Der Tom Brady mit dem Telefon, hi guys, anybody want to go to the Super Bowl, call me und so.
Yeah. Genau.
Und dann wenn das ist Tampa irre. Und man, da gehört ja schon, das würde jetzt zu fachlich werden, da gehören schon ganz viele Komponente dazu, wenn man mal guckt, was die da gemacht haben.
Ja, klar.
Aber so oder so, wie hast du denn Super Bowl geguckt und auch erlebt?
Ich seit Jahren habe ich schon diesen NFL Game Pass und ich muss mir das sozusagen, also ich finde das total geil, wie das inzwischen in Deutschland aufgezogen wird, aber für mich ist sozusagen das Nonplusultra-Feeling ist, wenn ich dann sozusagen die amerikanischen Kommentatoren höre, wenn ich die amerikanische Werbung sehe und auch diese Vorberichterstattung, die halt irgendwie wirklich jeden Grashalm da irgendwie fünfmal umdrehen und schon vorher wissen, warum das irgendwie der Faktor wird oder nicht. Und das gebe ich mir dann komplett. Und da habe ich den ganzen Abend die Vorberichterstattung geguckt und dann halt live verfolgt das Ganze. Bin zwischendurch einmal ganz kurz eingepennt, weil ich tagsüber irgendwie noch viel spazieren war draußen in der Kälte und dann war ich so ein bisschen erschöpft. Und so einen kurzen Sekundenschlaf hatte ich dann quasi und dann bin ich dadurch so wach geworden, dass ich dann wirklich so bis zum Ende voll dabei war und war cool. Also,
aber war ja auch ein recht langweiliger Bowl, würde ich sagen, ne? Oder was
sagt ihr beiden? Ja.
Ja, aber kennt ihr das, wenn man sozusagen, es gibt dann so Spiele, die sehr eindeutig sind, die dadurch langweilig werden. Und es gibt Spiele, die sehr eindeutig sind, wo du quasi denkst so, ah krass, jetzt kann noch einer draufgesetzt werden, jetzt kann es noch krasser werden. Weil man muss ja auch bedenken, dass Tampa jetzt nicht gegen irgendeine Gurkentruppe gespielt hat, sondern gegen das Team, was irgendwie die letzten 2,5 Jahre wirklich alles weggefickt hat.
Die beste Quote hat, ja.
Ne? Und was sozusagen so homogen aufgestellt ist und dass die so auseinandergenommen werden. Und ich bin jetzt nicht der absolute Taktikexperte und ich kenne auch nicht jede Regel in der NFL.
Aber du hast eine Erklärung?
Nein, aber wenn du dann sozusagen den Originalkommentar zuhörst und hörst, wie die sozusagen eine Begeisterung versprühen, weil die sozusagen so hin und weg sind von der Leistung von Tampa Bay, dann ist das ansteckend und dann siehst du das auch gar nicht mehr mit so einem Ergebnis und denkst, es ist langweilig, sondern du bist einfach nur von dieser Performance so angetan als Sportfan und sagst, krass, ich bin so froh, dass ich dabei bin. So.
Ja, es war einfach schon, also so, was das Spiel angeht, so zwei Dinge total faszinierend zu sehen. Zum einen eigentlich, wie konsequent solide Tom Brady das eigentlich runtergespielt hat, aber wie seine eigene D-Line halt, ich glaube, ja, es waren 500 Rushing Yards am Ende für Pat Mahomes, die er gerannt ist. Und davon 497 vor der D-Line weggelaufen.
Unfassbar.
Das war insofern, aber ich fand es halt auch so, also ich war noch ein bisschen sehr Mahomes, deswegen war ich ein bisschen abgefuckt von dieser auch Einseitigkeit des Spiels. Hab aber auch mit mir gekämpft. Peter, hast du es durchgehalten? Gab's bei dir die große Nacho Bowl?
Doch, wir hatten leckeres Essen, klassischen Abend hier bei uns in der Wohnung, aber ich fand auch auf den ersten Blick, war ich dann enttäuscht von Mahomes. Und am nächsten Tag habe ich noch ein paar Analysen angeguckt und dann sieht man ja wirklich, der hat wahrscheinlich so die besten Incompletions geworfen, die man werfen kann. Ja, also auf einem Fuß liegend und sein Receiver fängt den Ball nicht, obwohl er quasi zwischen die Augen geworfen wird. Ja. Also es hätte auch noch echt hier und da ein bisschen anders ausgehen können. Bei mir war es wirklich so, im dritten und vierten Quarter hätte ich mir fast noch gewünscht, dass die Chiefs nochmal rankommen und ich fand das auch ab und zu danach aus und ich glaube, dann kam ja wirklich das Gefühl zu Turnover nach Turnover aus Sicht der Buccaneers und jetzt bin ich aber auch ein noch größerer Tom Brady-Fan, der ich davor eigentlich gar nicht war, weil ich mir wirklich eben so denke, wie du sagst, Nico, man hat gedacht, wer ist jetzt der große Held in New England, ist es Bill Belichick oder Tom Brady und ja, der geht einfach woanders hin und ich glaube, so eine schöne Statistik war ja auch, dass Antonio Brown, Rob Gronkowski, Fournette und eben Tom Brady, die alle gescored haben, die waren ja alle gar nicht vor einem Jahr in Tampa. Also echt so eine kleine Söldnertruppe, die es geschafft hat, trotz Coronavirus sich zusammenzufinden und so eine Einheit zu werden.
Ja, da steckt sehr viel Cinderella-Story drin. Ist denn eigentlich auch NFL so dein Thema oder bist du auch in den anderen Ligen unterwegs?
Also ich bin ursprünglich, ich spiele mein Leben lang, mein Leben lang ist übertrieben, aber so seit meiner frühen Teenagerzeit Basketball. Und bin natürlich mit der NBA sozialisiert. Und NFL habe ich eigentlich nur angefangen, weil damals in der Schule so die ganz, ganz coolen Leute, die hatten so die Washington Redskins Lederjacke. Damals, ich weiß gar nicht, ob die von Chevron war oder von Averix oder irgendeine Marke hatte sozusagen mit Washington Collab.
Ich glaube, es war Chevron. Ich glaube, ich kann mich auch noch dran erinnern. Dass
der, ja, genau. Ne? Und das fand ich irgendwie, die Jacke fand ich so dope. Und dann habe ich irgendwie recherchiert, was ist das für ein Team und so. Und dann fand ich irgendwie, okay, Football, und habe das so ein bisschen verfolgt und fand das schon irgendwie auch einen geilen Sport. Also total undurchsichtig. Und
schönes Wort.
Die ganzen Sportlernamen haben mir auch nichts gesagt, aber so als Sport fand ich es irgendwie cool. Das habe ich immer nebenbei mit so verfolgt. Und als ich alt genug war, um dann mal nach Amerika zu fahren und gemerkt habe, da war ich in New York und habe mir so einfach, weil es heiß war, ein New York Jets Cap gekauft. Alter, die Leute kommen halt auf der Straße an und geben dir High Five, weil du so ein Cap auf hast. So, das fand ich halt irgendwie, what, Alter, so, ne? Während wenn du ein Bulls Cap oder ein Knicks Cap auf hast in New York, juckt das keinen. Also da hat halt irgendwie, zumindest in der Stadt, Football einen ganz anderen Stellenwert. Und dann dachte ich, okay, muss mich mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen.
Und hast du dann aber trotzdem auch NBA im Auge? Also ich meine, du warst auch mal beim Baseball im Stadion, glaube ich, bei den Yankees. Hast du auch zu Baseball eine Verbindung oder ist es da mehr so der Event, um mal dabei zu sein und reinzugucken?
Also Baseball war so dieses typische American Lifestyle Nachmittagsding, was ich unbedingt mal machen wollte. Mhm. Das hat mir meine Freundin dann zum Geburtstag geschenkt. Die waren über meinen Geburtstag in New York und dann hat sie mir Tickets für die Mets geschenkt.
Ach, Mets waren es, ja.
Okay. Genau, Mets, was ja dann auch noch mal so weniger elitär ist, wo, sag ich mal, so das Fußvolk hingeht. Und das war halt echt cool da im Stadion mit den ganzen Latinos und so da draußen in Brooklyn, nee, Queens.
Queens.
Und, genau, Queens, ja. Und das war ein geiles Event. Aber ich kenne vielleicht 2 oder 3 Baseballspieler. Ich kann das schon gucken. Ich kann das irgendwie, kann mich dafür begeistern, wenn es läuft. Aber das ist für mich ähnlich wie Skispringen oder so, ne? Also, während des Events kann ich dann so Sympathien für jemanden entwickeln und ich weiß, worum es geht, aber so, ich verfolge das jetzt nicht so richtig intensiv. Also da sind schon NBA und NFL auf einem ganz anderen Level.
Ja, man das muss Dankbare auch, genau. Beim Baseball ist ja, dass die Spieler teilweise 15 bis 20 Jahre spielen, das ist dann ganz angenehm, sich den Namen zu merken.
Ja, und die Saison ist halt auch so absurd lang mit, also ich weiß gar nicht, wie es jetzt in Corona-Zeiten wird, aber Regular ist ja sonst diese mit 164 Spielen, da ist das eine Spiel auch immer so krass egal. Ich habe so viele Baseballspiele in meinem Leben schon geguckt und saß da, habe ich auch schon mal erzählt, als Erster alleine rum und habe dann irgendwie gemerkt, dass es hier gar nicht ums Gucken geht, sondern eher, wie du schon sagst, ums Zusammensitzen mit Familie, was ich dann auch ein paar Mal gemacht habe, was sehr, sehr geil war. Mit meiner kanadischen Familie, glaube ich mal, so ein Doubleheader, komplett 8 Stunden in Toronto im Stadion verbracht mit allem drum und dran.
Ach, geil.
Bin am Ende mit 3 Trikots unterm Arm für $500 wieder aus dem Stadion raus. Aber hatte mal Spaß. Und habe übrigens bei den Mets einen Ball gefangen.
Geil. Alter.
Ich war mal bei Blue Jays gegen Mets und es war strömender Regen und ging 11-1 oder so für die Blue Jays aus. Also dementsprechend waren original noch 16 Mets-Fans im Stadion gefühlt und in meinem Block war halt keiner mehr. Und deswegen ein Foulball in meinen Block geflogen und den konnte ich so hinterher rennen und ihn noch so auffangen, weil ich quasi der Einzige war im ganzen Block.
Behält man den dann?
Ja, klar, das ist ja das große Geschenk und auf den bin ich auch sehr stolz, weil ich so, wie gesagt, es gibt ja Kinder, die mit dem Handschuh jedes Heimspiel nur um einmal so einen Ball zu fangen und sowas alles und es ist sehr wichtig, welche Position du wo im Stadion dir aussuchst. Es gibt halt Sitzplätze, die sind echt nur teurer, weil du da höhere Varianten hast, Chancen hast, den Ball zu fangen. So,
in New York war das so, dass die an den, da gibt's so 2, 3 Stellen, wo quasi die Bälle dann irgendwie, ich weiß nicht, an irgendeinen Schiedsrichter übergeben werden oder umgekehrt. Und wenn die Spieler da lang gehen, da stehen immer die ganzen Kids und die werfen absichtlich dann über die Spielerbänke die Bälle den Kids zu. So.
Ja, genau, an den Bases, an den First und Third Bases, bei den Schiedsrichtern und so, da stehen die und dann stehen die immer und dann kriegen sie die zugeworfen und so. Das ist schon süß. Das ist auch, was das Familiäre angeht, noch eine ganz andere Note. Hast du denn insgesamt auch so damit gemerkt, also bist du verbunden mit amerikanischem Sport und dann auch den Teams so? Du hast es im Football ja schon so ein bisschen beschrieben. Aber fieberst du auch so mit insgesamt?
Ja, also jetzt in der NFL zum Beispiel, da kann das schon sein, wenn die Packers irgendwie scheiße spielen, dass ich dann auch so ein Spiel mal ausmache, weil ich es nicht ertragen kann. Ne? oder dass meine Freundin aus dem Zimmer geht, weil sie mich total ätzend findet. Das passiert schon. Das ist aber, obwohl ich jetzt behaupten würde, ich bin ein größerer Fachmann beim Basketball in der NBA und verfolge das länger und habe da auch irgendwie, dadurch, dass ich selber Basketball spiele, einen ganz anderen Bezug dazu, ist doch mein Fantum bei der NFL viel intensiver, weil ich glaube, auch der Sport viel mehr diese Momente bietet. Also dieses so Interception, scheiße, so, weißt du, so das ganze Spiel wird gedreht. Das gibt's ja im Basketball nicht so, diesen einen Moment, der ein Spiel sozusagen komplett umdrehen kann, weißt du. Und da finde ich, man kann in der NBA, man kann schon auch geil mitfiebern, aber es gibt, als Fan gibt's einfach in der NFL die viel krasseren Momente so.
Hast du so einen ersten Moment, was das angeht? Vor allem dann auch beim Basketball, das erste Spiel, was du gesehen hast?
Wo ich jetzt sage, dass ich da Fan geworden bin, oder wie meinst du das?
Was du so bewusst erlebt hast, wo du noch Erinnerungen dran hast.
Ja,
jetzt testen wir ab, wie alt du bist und wann du dich mit dem Sport identifiziert hast. Das ist jetzt die bittere Wahrheit immer.
Also es gibt 2 Momente. Es gibt einmal den Moment, als damals die älteren Basketballer, ich bin in Göttingen geboren und in Northeim zur Schule gegangen und da Göttingen ist auch so eine kleine Basketballstadt.
Hochburg, oder?
Ja. Genau, das ist schon eine Hochburg in Deutschland. Und die Leute haben damals irgendwie so einen Bezug gehabt zu Detlef Schrempf und so und haben dann, da hat er noch bei Indiana gespielt und dann ist er irgendwie zu Seattle gewechselt oder ein Jahr davor oder so. Das war dann so Thema und ich fand das interessant, dass es halt sozusagen außerhalb von Deutschland auch eine Liga gibt. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und das fand ich schon spannend, weil das da irgendwie viel athletischer war, so der Basketball. Mhm. Ne? Das fand ich irgendwie beeindruckend. Und dann habe ich natürlich mich angefangen für Jordan so ein bisschen zu begeistern, weil der natürlich das Aushängeschild der Liga war. Und das war so der erste Moment, wo mein Interesse geweckt wurde, aber wo ich dann so richtig zum Fan wurde, wo ich auch erstmal verstanden habe, welche Qualität dieser Sport sozusagen im Gegensatz zum deutschen Basketball hatte, war, als dann die Finals übertragen wurden, Bulls gegen Blazers. Also, und das Duell Jordan gegen Clyde Drexler war halt so, wo ich dachte, so, ey, das ist unfassbar, was die beiden irgendwie da aufs Parkett bringen. Und dann wollte ich halt irgendwie jedes Spiel mitnehmen und es war total schwierig damals irgendwie an Informationen zu kommen. Ich weiß noch, dass ich mir damals an den Bahnhofskiosk die USA Today bestellt habe. Ja,
Mann. Nico jubelt mit.
Um wenigstens die Ergebnisse lesen zu können, ey.
Unfassbar, ich bescheuerter, bin ja dann noch in alle Sportarten reingegangen. Ich habe das ganze Jahr über, immer wenn ich Chancen hatte, ich will einen Scheiß viel Geld für diese Zeitung, nur um zu gucken, dass die Blue Jays wieder ein Spiel, eins von 160 Spielen gemacht. So ein Bullshit, aber ich fühle es 100%.
Aber müsst ihr jetzt mir mit 20er erzählen, das heißt, man hat dann früher nicht jeden Tag, sondern einmal die Woche oder wie oft sich die Zeitung geholt und bei so Finals, die aus mehreren Spielen bestehen, wie läuft das dann ab? Wie weit hängt man da hinterher?
Das war eine Tageszeitung aus Amerika, die aber weltweit ausgeliefert wurde. Und du konntest im Grunde an jedem Zeitungskiosk sagen, dass du die dann kaufen möchtest. Dann haben die bestellt und dann hast du die, ich weiß gar nicht, wie teuer waren die damals? Ich glaube, 2 Mark oder so oder 1,60 Mark oder so.
Aber sie kamen immer einen Tag zu spät.
Sie kam einen Tag später dann, richtig. Ja. Und manchmal, wenn du Pech hattest, dann hat irgendjemand schon irgendwo im Videotext oder so durch Zufall mal ein Ergebnis bekommen.
Absoluter Wahnsinn.
Und dann waren die 2 Mark umsonst.
Ja, genau. Aber nee, ich habe es trotzdem geliebt. Ich habe
auch alles aufgewahrt. Ausgeschnitten, die ganzen Artikel, wenn da irgendwas Besonderes, es gab ja nicht nur die Ergebnisse, sondern dann gab es halt auch Spielberichte und so. Ne? Das war schon irgendwie, war super aufregend. Ey.
Hast du ein NBA-Team dann auch bist du Bulls-Fan geworden? Oder?
Ich bin dann Bulls-Fan geworden, aber auch gleichzeitig Sympathisant von den Blazers und habe natürlich die Knicks gehasst auf den Tod, so weißt du.
Go Knicks. John Starks, der größte Basketballer aller Zeiten. Bei mir war es nämlich genau andersrum. Bei mir waren es die Spiele gegen die Bulls, die mich zum Knicks-Fan gemacht haben und Familie, die zu der Zeit da gelebt hat, sodass ich quasi diese Rivalität voll und ganz gelebt und geliebt habe. Das war total schön. Du hast auch sehr viel US-Trikot-Game. Also wenn man dir auf Instagram folgt, dann sieht man das so, dass du generell auch das hast. Das ist ja auch eine Verbindung, die da entstanden ist. Ne? Du hast es ja schon vorhin schon mal in der Redskins-Jacke beschrieben. Da du ja auch mit Hip-Hop und mit Rap viel zu tun hast in deinem Leben, ist es eine logische Symbiose für dich immer gewesen, dass das zusammengehört?
Also, ja. Insbesondere damals, das ist mir dann sozusagen erst später bewusst geworden, aber die ganzen LA-Rapper haben ja so diese schwarz-weißen Teams irgendwie so, die Chicago White Sox und so, ne? Die damals LA Kings, die jetzt Las Vegas Kings sind und so. Ne? Die haben ja so eine Sachen immer gerockt. Und ey, das haben wir uns alles gekauft. Mir war das nicht so richtig bewusst, dass so White Sox, sag ich mal, so ein bisschen so ein Schickimicki-Baseball-Team aus Chicago ist und so, ne? Und aber klar, und so ist es ja bis heute, als Jay-Z dann mit den Brooklyn Nets zu tun hatte, sind die plötzlich fashionmäßig komplett durch die Decke gegangen. Und heute wirst du irgendwie mit großem Neid angeguckt, wenn du eine alte Boston Celtics College-Jacke irgendwie so, ne, so ein College-Jackenschnitt hast und wenn du das rockst und die Leute sehen, okay, das ist jetzt nicht irgendwie neu aufgelegt irgendwie, sondern das ist eine Original aus den 80ern, dann bist du so absoluter King, so, ne, also, das verstehen die Amis besser als die allermeisten anderen, dass die sozusagen dieses Branding betreiben, was so wirkt, dass es in den Fashion-Markt hineinwirkt. Ne?
Ja,
die haben ihre Standard-Kollektion für die Fans, die so convenient-mäßig geschnitten ist, die kann jeder tragen und dann gibt es halt irgendwie immer Special Pieces und Kooperationen mit irgendwelchen Firmen und Brands und finde ich total krass.
Das Es war ja auch immer so ein bisschen der Code, woran man erkannt hat, dass andere Leute auch den gleichen, genau, also die gleichen Interessen haben und sowas alles, ne?
Ja, so, richtig, so ist es, so ist, ja, es. Und ich weiß noch, dass ich sozusagen, natürlich die Jordan-Sneaker, das hat man schon mitbekommen, aber ich weiß nicht, ob ihr das, oder zumindest du, Nico, du müsstest es auch mitbekommen haben, da gab es ja damals diesen unfassbaren Reebok Nike, als Shaq seine Schuhe dann gemacht hat, diese blau-weißen. Und das war für mich so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, so, ah, okay, krass, ey, das ist sozusagen, es geht gar nicht sozusagen bei den Jordan-Schuhen nur darum, wer Jordan als Spieler ist, und es geht sozusagen bei den Redskins, Lederjacken, nicht um das Team, sondern es geht um die Fashion, so, ne? Und dann habe ich die Sachen natürlich auch ein bisschen anders wahrgenommen, die ganzen Klamotten, und habe die auch ein bisschen bewusster gekauft, so, und kombiniert und so weiter.
Du kannst dir vorstellen, dass ich wie ein Verrückter nach Ewing-Schuhen gesucht habe, in allen Varianten, ja, als ich dann herausgefunden habe, dass er eine eigene Sneaker-Marke hatte. Das letzte Mal hatte ich das übrigens bei, oh Gott, wie heißt er nochmal? New York Giants, Wide Receiver.
OBJ?
Länger her? Nee, der hatte auf jeden Fall eine sehr Golden geile Serie. Tate. Nee, auch nicht. Ich guck mal ganz kurz nach. Ja. Ich guck kurz nach diesem Ding. Peter, mach du mal kurz weiter.
Wie kommst du an deine Kleidungsstücke dann? Durchforstest du lange das Internet oder kombinierst du das, wenn du vor Ort bist bei Live-Spielen?
Also ich, natürlich am liebsten kaufe ich, wenn ich dann, oder habe ich gekauft, als ich dann in Amerika war. Mhm. Weil das auch irgendwie dann das Kleidungsstück mit diesem Moment verbindet. Und dann ist das nochmal ein ganz anderes Erinnerungsstück. Ich habe natürlich auch mal, keine Ahnung, meine New York Jets Jacke, die habe ich zu Weihnachten bekommen. Da hat meine Freundin sich voll den Aufwand gemacht, die irgendwie im Internet zu recherchieren und zu bestellen. Und dann hat sie noch eine ähnliche Jacke bestellt, die sie wieder zurückgeschickt hat. Und die hat sie mir dann vorher anprobiert, hat gesagt, ja, ist für jemanden auf Arbeit, so, ne, damit das mit der Größe passt. Sehr und so clever. Weiter und so fort, ja. Also das war, die trage ich auch total gerne, ne? Aber so, habe zum Beispiel vom Seattle-Spiel, wir waren bei den Seahawks im Stadion am 31.12., es war bitterkalt und haben uns da so Wollmützen gekauft. Und das ist so, jedes Mal, wenn ich die aus dem Schrank nehme, dann gibt es immer diesen einen Moment, wo du die kurz anguckst und denkst, oh, mein krass, Alter, das war so geil im Stadion, und dann setzt du die auf, weißt du, so. Es ist was anderes, als wenn du einfach so bei, keine Ahnung, irgendwo bei einem Fanstore ein Cap bestellst oder eine Mütze, ne?
Nike Air Trainer Cruz von Victor Cruz, ehemaliger Wide Receiver der New York Giants.
Schon ein paar Jahre her.
Ja, genau, der ist 15, 16 gewesen oder so. Der hat eine ganze Serie gemacht und die habe ich wie blöd hinterher gekauft, weil ich die einfach so gefeiert habe und weil er Giants Wide Receiver war. Aber das nur als letzte kleine Information.
Ja.
Aber klingt ja so, als ob du schon bei NBA-Spielen, NFL-Spielen und MLB-Spielen warst.
Richtig.
Was würdest du sagen, ist davon die beste Fan-Experience oder so vom live vor Ort zuschauen?
Also, ich war bei den Seahawks im Stadion, das gilt ja jetzt als eines der lautesten Stadien in Amerika. Mhm. Und es war auch, vor 3 oder 4 Jahren, da ging es im letzten Saisonspiel noch darum, gegen die Cardinals, ob man doch noch irgendwie in die Playoffs kommt oder nicht. Das war jetzt diese eine Saison, als die Seahawks es dann nicht geschafft haben, in die Playoffs zu kommen.
Genau, da haben sie verloren, ja.
Genau. Und das war schon eine brutale Stimmung. So, also das, ich war bei den Jets im Stadion, ich war bei den Lakers, ich war bei den Mets. Und bei den anderen Spielen ging es vielleicht auch nicht um so viel. Aber das war gewaltig. Und in Seattle ist auch nicht so riesig als Stadt. Du kannst da quasi fußläufig, also die Leute treffen sich dann morgens, gehen dann in der Stadt frühstücken und holen so ihr Dosenbier und so und gehen dann zu Fuß zum Stadion. Das ist so ein, das schaffst du in 20 Minuten von Downtown zum Stadion. Und das werden dann immer mehr Leute. Und dann hast du vom Stadion so eine Marching Band, die dann draußen schon spielt. Und irgendwie, weiß ich nicht, war ganz krasses Happening. Also es war wirklich beeindruckend. So,
hast du da so ein ganz persönliches Live-Goal noch auf der Bucketlist, was du nochmal live im Stadion sehen willst in den USA?
Boah, ich würde voll gerne mal die Packers live sehen, ist ja ganz klar.
Ja, geil.
Also ich meine, in diesem Stadion mit dieser Historie, so ein Team, fan-owned, und dann in so einer Kleinstadt, die quasi für so eine Franchise brennt, da würde ich gerne irgendwie hin. Und am liebsten, also auch wenn es wahrscheinlich wenn man da ist, wenn man es hasst, aber ich würde schon gerne so ein Ice Bowl mal sehen, ne? Wenn es dann irgendwie minus 20 Grad sind.
Oh,
und,
liebe ich, ja.
Da muss man schon ein bisschen mal so
die Leute dann wirklich so, sag ich mal, irgendwie, weiß nicht, so, Alter, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht warum, aber das wäre, glaube ich, was, wo ich so sagen würde, das würde ich voll gerne nochmal machen in meinem Leben.
Das ja. Sieht man wahrscheinlich gerne in Chicago oder in Buffalo, kannst du noch genauso sehen, dass ja. Man so richtig Schnee auf dem Feld hast.
Genau, ja. Genau.
Total geil, ey. Ich glaube, ich wäre dabei. Ich habe irgendwie so Liebe für diese Eisspiele. Ich saß mal bei den Giants gegen die Eagles letztes Saisonspiel, glaube ich. Ging aber Giants schon in den Playoffs und Eagles war, glaube ich, egal in dem Jahr. Bei minus 10 Grad, Windchill, minus 20, da auf meinem Platz für $100 in der oberen Reihe und habe mich gefragt, was zur Hölle mache ich hier eigentlich in meinem Leben? Das war so schlimm. Es war so geil, Da gab es halt, auch logischerweise überall alle möglichen Stände, ne? Und ich hätte, und es war sonst dann überall mal, weil es war auch voll das Stadion, du hättest überall Schlangen gehabt, aber ich hätte mir alles Burger, alles hätte ich sofort gekriegt, aber niemand. So, aber ja. Eine 250 Meter lange Schlange am Hot Chocolate stand.
Ja, glaube ich.
Ich habe ein komplettes Viertel für eine heiße Schokolade eingestanden, weil ich sonst gestorben wäre, glaube ich.
Ja, krass, ey, krass. Ja,
aber geile Erinnerung.
Ja, safe, ey. Ich war bei den Jets gegen die Bears, auch in MetLife Stadium. Und es war eigentlich September. Es war tagsüber, glaube ich, noch über 20 Grad auf jeden Fall. Und dann wird es aber abends, und wir saßen auch in der vorletzten Reihe, und oben sind ja diese, sag ich mal, diese unter dem Sonnenschutz sind ja hinten, ist es ja offen, ne?
Es weht von beiden Seiten.
Boah, das hat so mies, Alter. Und wir haben dann alle uns erstmal gedacht, okay, holen wir uns einen Pulli, aber das hat halt am Nacken was. Und dann haben wir uns alle erstmal für 40, 50 Dollar so einen dünnen Pulli geholt und dann alle noch eine Regenjacke, dass wir eine Kapuze auf hatten. Und am Ende waren wir trotzdem alle mies durchgefroren. Aber es war geil. Es ist halt irgendwie überkrasse Erinnerung.
Ja, voll.
Ja, safe.
Thema Musik gehört natürlich auch mit hier auf unserer Reise. Das, gerade wenn du wie jemand in der Musikindustrie schon so lange dabei bist und alles gesehen hast, mal einen Blick von dir darauf. In den USA gibt es ja sehr viele große Stars, die sich offen zu ihren Teams bekennen. So Snoop, eigentlich als Fan von gefühlt jedem Team in L.A. Drake, der ja nicht unmaßgeblichen Anteil am Titel der Toronto Raptors hatte, kann man glaube ich so sagen, und so weiter und so fort. Was ja auch dann noch zu Popularitätsschüben führt. Was glaubst du, warum ist das in Deutschland so ein bisschen anders? Abgesehen davon, dass ich als Werder Bremen-Fan mein Spaß.
Du, aber ich glaube einfach, dass die Vermarktung von solchen, also dass so eine Art Cross-Promotion in Amerika einfach viel intensiver betrieben wird. Es gibt ja schon auch super viele deutsche Rapper, die Fußballfans sind. Ich glaube, die Vereine sind, also die sind sehr konservativ eingestellt und trauen sich da auch nicht irgendwie vielleicht mit dem einen oder anderen Street-Rapper oder so zu werben und die Sportler in Verbindung treten zu lassen. Man hört ja auch immer wieder, dass irgendwelche Sportler, David Alaba und so weiter und so fort, ne, irgendwelche Hip-Hop-Songs von Raff und so pumpen und sich auch öffentlich dazu bekennen, aber das findet halt nie im Kontext mit dem Verein statt. Das ist immer so, da wird immer so getan, als wenn das sozusagen im Privaten des Künstlers geduldet wird, aber wenn er dann sozusagen mit dem Verein Bayern München in Verbindung tritt, dann hat sozusagen Musik da keine Rolle zu spielen. Finde ich brutal schade, weil ich glaube, da sind riesige Potenziale, die liegen gelassen werden und die auf der anderen Seite die Sportler vermenschlichen würden und die den Musikern auch die Möglichkeit geben würden, sich etwas von den Sportlern, was ich für wichtig halte, mitzunehmen, nämlich soziale Verantwortung. Das ist das, was die Sportler halt immer eingetrichtert kriegen. Und ich glaube, dass ein Musiker, wenn er eingeladen wird in so eine drogenfreie und schimpfwortfreie Szene, dass er sich auch Mühe machen würde, da stattzufinden, weil das ist sehr reizvoll für die Leute. Und
ja, es ist ein interessanter Blickwinkel, muss ich sagen. Denn da führt nämlich noch der andere Punkt dazu, dass eigentlich hätte ich jetzt so zwei Abbiegungen. Ich nehme aber einfach mal die eine, dass wir jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir The Weeknd bei der Halftime Show, Travis Scott war Halftime Show. Es gibt sehr viel Musik und also an jedem NBA-Stadion gibt es einen DJ, der die ganze Zeit nur Hip-Hop spielt im Prinzip. Ja. Aber ein Capital Bra-Konzert in der Halbzeit vom DFB-Pokalfinale ist ungefähr so weit weg wie ja, jetzt fällt mir keinen Scheißvergleich ein, aber du weißt, was ich meine.
Ist weit weg.
Ja, sehr weit weg. Woran liegt das? Genau an den gleichen Gründen?
Ja, ich würde sagen, dass das damit zu tun hat, dass sich beide Welten noch nicht irgendwie aneinander gewöhnt haben.
Aber siehst du eine Chance, dass es irgendwann mal dazu kommen kann? Also ich weiß, wenn Hansa Rostock ins DFB-Pokalfinale schaffen würde, wäre Materia Halftime-Show, aka Jan Delay, Werder Bremen oder Casper Arminia Bielefeld. Aber dann hört es ja auch schon bald auf, habe ich das Gefühl.
Ja. Also ich kann den ganzen Vereinen nur raten, sich da einfach viel, viel mehr mit zu beschäftigen. Ich hatte mit einem Berliner Künstler ein Gespräch, der sozusagen sich bei Hertha ein bisschen engagiert. Und der hat gesagt, es ist nicht nur von Seiten des Vereins, sondern auch von Seiten der Ultras immer so eine Sache. Das gibt es halt in Amerika nicht. Du hast halt in Amerika einen Besitzer und der wägt wahrscheinlich mit irgendeinem Beraterteam ab. Und wenn die sagen so, ey, wenn ihr da Travis Scott auftreten lasst oder The Weeknd, dann ist das für alle Beteiligten ein Gewinn, weil der hat eine kaufkräftige Zielgruppe und dann verkaufen wir Merchandise und Einschaltquoten werden steigen und so weiter und so fort. Hier hast du in Deutschland hast du halt noch richtig, richtig alteingesessene Fankulturen, die dann sagen so, wir als Ultras, wir sorgen dafür, dass jedes Wochenende das Stadion voll ist und dass, jetzt sage ich mal bei Werder Bremen, dass da alles grün-weiß ist und dass eure Fangesänge laufen. Aber wenn ihr uns irgend so einen Rapper ins Stadion holt, dann kommen wir halt nächstes Mal nicht mehr. Und das überlegt sich so eine Führung halt auf jeden Fall, weißt du? Also das heißt, es gibt da noch andere starke Gruppierungen, die auch noch überzeugt werden müssten. Ne?
Aber es gibt ja auch ein paar positive Beispiele. Also jetzt hier in Deutschland, ich erinnere mich hier beim ersten FC Köln, kennt ihr Jermo Torres, der spielt ja öfter mal zum Beispiel. Ja. Das ist irgendwie eng verbunden, also die Brücke zwischen Hip-Hop und Fankultur. Dann gibt es zeitgleich ja auch noch, erinnere ich mich, eine Kooperation von Motrip und Bayern München. Der hat mal eine Hymne für die geschrieben. Und andererseits ist dann wiederum auch absurd, dass ja hier Pharrell dann die Trikots designt für Bayern München und nicht zum Beispiel Raf Camora mit seinem ja auch durchaus erfolgreichen Label, also Modelabel.
Ja, das, da wird es halt noch ein kleines bisschen dauern, glaube ich, bis solche Sachen dann auch irgendwann mal funktionieren und greifen. Aber ich bin zuversichtlich und wie in vielen ist wahrscheinlich die USA uns da einfach nur ein Stück weit voraus. Zockst du eigentlich? Also kann ich dich mal auf eine Partie Madden einladen oder wollen wir mal eine Partie NHL-Hockey gegeneinander spielen oder irgendwie sowas?
Also wenn du irgendwie so 480-0 gewinnen willst, dann mach das.
Okay, ist abgemacht.
Ich habe früher, als ich noch bis zu meinem Studienalter, da hatte ich erstens genug Zeit und zweitens auch Muße.
Oh, jetzt klingst du wie ein alter Mann, pass auf.
Ja, sorry. Aber nee, so ist es halt gewesen. Ne? Da habe ich dann schon so Madden gezockt. Ich hab viel NBA, aber da gab es noch ein anderes NBA-Spiel, nicht dieses NBA Live, sondern es gab noch ein anderes, was du von der Seite gesehen hast. Das fand ich ziemlich geil damals. Da war ich auch recht gut. Die habe ich gezockt und dann war ich jemand, der sehr engagiert versucht hat, selber Basketball zu spielen. Ich hatte 8-mal die Woche Training und dann bleibt halt einfach, wenn du dann noch studierst und so, dann bleibt halt einfach für sowas keine Zeit mehr. Also ich habe es total gerne gemacht, aber dann habe ich irgendwann den Anschluss verloren. Und wenn ich jetzt sozusagen so ein Spiel spiele, da gibt es halt so viele Tastenkombinationen, die Leute, die so eine Entwicklung von den Spielen mitbegleitet haben, für die ist das so, die sind mit diesen Tastenkombinationen gewachsen. Ich kann halt sozusagen so einen Spieler hin und her bewegen und werfen. Und bis ich die anderen Sachen gelernt habe, hat mein Gegenspieler schon meistens keinen Bock. Also ich müsste mich wahrscheinlich mal so ein halbes Jahr hinsetzen und das mal alles nachholen. So, dann glaube ich schon, dass ich auch konkurrenzfähig wäre, aber so leider bin ich gerade nicht auf dem Stand der Technik so.
Okay, das heißt, kann ich nicht auf eine Partie einladen, aber das zeigt ja auch, dass du dein Business ernst genug nimmst und nicht so viel Zeit für so einen Quatsch hast, wie ich mir immer nie nehme. Ich habe zum Glück es mittlerweile geschafft, dass es zu meinem Beruf gehört.
Ja, war? Sehr gut. Ja. Die Kurve gekriegt, ey.
Ja, das ist wirklich ganz lustig und nicht nur, dass es wie früher unsere FIFA-Turniere sind, die wir immer regelmäßig spielen, sondern auch irgendwie mittlerweile darf ich auch NBA oder Madden spielen und es gehört zu meinem Job. Ich bin sehr glücklich drüber.
Ja, aber das ist ja alles professionalisiert worden und damit verdienen Leute jetzt richtig Geld und deshalb, sage ich mal, ist das auch gar nicht mehr so zu belächeln. Das ist schon ein Handwerk inzwischen so, weißt du? Das darf man ruhig so nennen.
Ich darf mich auch nicht mit den wirklich Guten messen. Ich kriege es immer noch hin, das so aufzubauen, dass ich mit Leuten spiele, die auf ähnlich rudimentärem Niveau sind wie ich und trotzdem ist
Sehr gut.
Funktioniert. Aber hast du irgendwie noch so Ideen, mal abgesehen vom Packers-Spiel gucken, was du mit US-Sport nochmal erleben oder machen möchtest? Weil ich meine, es gibt ja theoretisch auch so Dinge wie Basketballteams in Europa, vielleicht mal die NBA nach Europa holen regelmäßig und du machst den Soundtrack dazu oder Dinge dieser Art. Gibt es da irgendwo was, wo du auch vielleicht mal die eigene Liebe dazu und das Berufliche verbinden möchtest?
Ah, also wenn du sagst jetzt Musik, es gibt ja total viel Musik in diesen ganzen Spielen. Das wäre natürlich eine super Herausforderung, wenn man sich mit seinem Team mal hinsetzen könnte und die Instrumentals für so ein Street Soccer irgendwas, da gibt's ja immer bei den ganzen FIFA-Sachen gibt's ja immer diesen Modus, wo du dann auch auf der Straße zockst, wo dann halt extrem viel Hip-Hop irgendwie gespielt wird. So, das fände ich natürlich super reizvoll. Ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht sich mit so einem Brand mal hinsetzt und sagt, wie kann man sowas in eine Szene rein vermarkten? Wie kann man sozusagen gegenseitig voneinander profitieren, um das noch mehr miteinander zu verbinden? Sagen wir mal so, FIFA ist wahrscheinlich als Spiel so etabliert, die brauchen das nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein NBA Live oder ein Footballspiel noch großes Potenzial hat auf dem Markt. Und dann würde es doch total Spaß machen, sich sozusagen mit einem Team, jemand wie dir, jemand wie mir und vielleicht noch 2, 3 jüngere Leute, weißt du, hinzusetzen und zu überlegen, wie kann man sozusagen mit der Hip-Hop-Szene zusammen Interesse an so einem Gaming entwickeln? Und umgekehrt, wie kann sozusagen die Gaming-Community Interesse an Hip-Hop entwickeln? So, ne? Und also hätte ich tierisch Bock drauf so.
Hast du in der Vergangenheit schon einen Moment beobachtet, der dem, was dir vorstellt, relativ nahe war? Also ein paar Touchpoints zwischen den beiden Szenen, die du, die nah an deinen Wunschvorstellungen sind?
Ja, wir haben mal mit EA Sports quasi darüber geredet, wer vielleicht als Hip-Hop-Stimme diesen Street-Modus vertonen könnte. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das gab vor ein paar Jahren oder ein paar mehr Jahren, ich denke, es sind schon 10 Jahre oder so, hat das Harris mal gemacht. Das war so etwas, wo ich mich noch gut dran erinnern kann. Und das sollte mal wiederholt werden. Ist aber inzwischen nicht mehr so einfach, weil, so wie ich jetzt erfahren habe, EA Sports alle Sachen für den internationalen Markt aus Amerika raus entscheidet. Die kann man natürlich schwer irgendwie erreichen. Wir probieren es trotzdem, weil wir da gerade jemanden an der Hand haben, wo wir glauben, es könnte gut passen. Und was ich auch interessant finde, ist, dass, also ihr habt das ja sicher mitbekommen, dass im Super Bowl zum ersten Mal eine Frau als Schiedsrichterin dabei war.
Ja.
Und dann ist mir so quasi aufgefallen, ey, in diesem ganzen Sport und Gaming ist es halt alles super maskulin so, ne? Mhm. Und ich habe halt mit Antifuchs eine Künstlerin, die vielleicht weniger Distanz hat, so, also sag ich mal, von den Überschneidungen, wie jetzt so vielleicht viele andere weibliche MCs. Und habe mir vorgestellt, das könnte man vielleicht auch mal machen, dass man so anfängt, auch da für die Mädels, weil ich glaube, es gibt super viele Frauen, die wirklich total gerne so Gaming machen, die das aber einfach öffentlich nicht so ausleben. Und das fände ich auch mal spannend, das ein bisschen zu erörtern, ne? Wo gibt's da noch so Touchpoints und wie kann man das auch noch miteinander verbinden, dass das Geschlecht auch noch eine Rolle spielt oder beziehungsweise hinterher keine Rolle mehr spielt.
Weniger Rolle spielt, ja.
Ja, genau.
Fangen wir doch einfach damit an. Lade sie mal auf eine gute Partie Madden zu mir ein oder NBA 2K. Ich lade ein.
Die hat sowas raus, weißt du?
NHL, NFL, also Madden, NBA 2K oder FIFA. Ich bin für alles bereit. Sag Bescheid, soll rankommen, krieg eine Packung und kann weiterziehen.
Das machen wir. Sehr geil.
Schreib's dir auf. Kannst du generell dir... Ich sehe schon, wie du dir direkt die Notiz machst. Sehr geil. Das mag ich.
Die hält einen Stift in der Hand, ja.
Nie das Business aus den Augen verlieren. Aber ernsthaft, alle herzlich eingeladen. Ich habe gerade jetzt in letzter Zeit... Das ist ja auch das Schöne, dass durch diese US-Sport-Liebe, dann gibt es ja mehr oder minder dadurch auch Brücken und dann geht es ja auch gar nicht darum, wie deep Experte du in irgendwas bist, sondern einfach, dass der Bock aufs Zocken dazu führen kann, dass du irgendeiner hat auf einmal Lust, NBA 2K zu spielen. Ich wusste zum Beispiel nie, dass Larkman so tief in diesen ganzen Sachen drin ist. Und der will jetzt mit mir regelmäßig immer irgendwie so zocken. Ja, deswegen bin ich offen. Und das ist ja mehr als Zocken, dann wird es ja auch ein Talk, findet bei uns im Backspin-Rahmen statt. Also wie gesagt, schöne Grüße an all deine Leute in deinem Roaster, sag Bescheid. Damit kriegst du mich immer. Interviewanfragen, du weißt ja, Interviewanfragen wären schwieriger bei mir durch die wenigen Interviews, die ich mache. Aber zum Zocken kriegst du mich immer.
Aber sag mal, Nico, wie ist da deine Bilanz gerade? Wenn Dibo sagt, er ist weniger gut. Du hast gegen Pimpf einmal ordentlich verloren, kann man das so sagen?
Und ja, ich habe vom Pimpf zum Beispiel bei NBA 2K auf den Sack gekriegt. Ich habe aber auch Shogun verhauen. Ich habe bei Madden zum Beispiel habe ich so eine Serie gespielt, da haben wir so ein Format gemacht zusammen mit der Footballerei. Haben gegen Daniel Jensen, das ist ja zu kompliziert, den zu erklären, auf jeden Fall einer, der mit im Team dabei war, der quasi auch der Netman quasi war, habe ich eine Serie gespielt, habe die am Ende knapp gewonnen. Also es macht Spaß. Jetzt spielen wir gerade ein Backspin FIFA League aus mit dem internen Team. Also ich liebe einfach das Zocken. Und ich muss auch sagen, es verbindet so ein bisschen auf über Generationen. Also es bleibt, wird auch immer dabei bleiben.
Welcher Spieler ist so der, sag ich mal, wenn du ein enges Game hast im Zocken, den du dann immer nimmst, um sozusagen den Final Shot reinzumachen?
Ah, guck mal, das ist zum Beispiel in der NBA ist es halt relativ simpel, je nach Team, mit welchem du spielst. Keine Ahnung, weil es da auch so ist, ne, wenn du ich spiele viel Warriors, dann ist es halt Steph Curry und dann kriegt er den Ball. Wenn du LeBron James gibst ihm den Ball. Und in der NFL ist es dann halt, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel im Finale Chiefs gegen Tampa Bay, habe ich dann halt Mahomes und immer Tyreek Hill und gib ihm nur die ganze Zeit immer. Und ich glaube, das ist übrigens auch die letzte Frage noch, oder eigentlich was ich mit dir darüber sprechen wollte, was mir immer auffällt, dass bei Vermarktungsmöglichkeiten und Fehlern ja auch irgendwie die USA es immer hinkriegen, dass diese Persönlichkeiten teilweise genauso geil und wichtig sind wie die Franchises selber. Ich zum Beispiel habe gerade so einen richtigen Spleen. Ich kaufe mir wie ein Blöder gerade NFL-Trikots. J.J. Watt ist gerade zu den Packers gewechselt. Herzlichen Glückwunsch übrigens an der Stelle.
Ich glaube, hat er echt jetzt gemacht?
Ich glaube, es ist official, ne?
Ja, kam gestern raus, zurück nach Wisconsin.
Nearly official, ich weiß nicht. Trikot wird sofort bestellt und ich habe nichts mit den Packers und nichts mit ihm zu tun, aber ich finde es einfach geil. Findest du auch diesen Personenkult rund um Spieler da nochmal irgendwie geil, weil das ist dann ja irgendwie so ein bisschen auch wie Rapper-mäßig, weißt du? Also so, dass du machst das Paket groß rund um die Persönlichkeit, anders als vielleicht in der Bundesliga.
So ist es. Also ich finde, mein Eindruck ist der, dass die in Amerika die Leute so sein lassen, wie sie sind und dann aber einfach nur die positiven Seiten, die sich gut vermarkten lassen, kommunizieren und die anderen einfach sozusagen außen vor lassen. Führt dazu, dass du ganz viele individuell eindrucksvolle Statements von den Leuten kriegst und dass jeder sozusagen zur Persönlichkeit wird. Und in Deutschland hast du sozusagen so eine Art Barriere, über die keine Statements hin zugelassen werden, ne? Darüber hinaus. Also die Fußballer dürfen sich über Fußball äußern oder vielleicht noch über ihren Ausstatter. Aber keiner darf sich irgendwie mal über irgendwas aufregen oder darf mal seine Lebensgeschichte irgendwie in einem Interview so ungefragt mit irgendwie breittreten. Keiner darf den anderen irgendwie, also da gibt's ja auch oft in Amerika so, ist ja auch dieses Roasting viel angesagter. Und dann hast du halt oft irgendwie, dass auch auf Twitter und so weiter dieser sportliche Wettkampf weitergeht. Die respektieren sich, aber sagen halt irgendwie, sticheln die ganze Zeit so, ja, ey, Digga, was los? Denke, du bist der beste Quarterback heute, 2 Interceptions, fail und so, weißt du? Und das findet halt in Deutschland irgendwie nicht statt, dieses Fronten und so. Und da kannst du halt viel geiler irgendwie dich mit identifizieren, weil das halt so ein, ich sag jetzt mal, so ein Stammtisch-Talk schon fast ist, ne? Wenn du überlegst, was J.J. Watt neulich, als er noch bei Houston war, irgendwie gesagt hat, was er empfindet, weil er so viel Geld verdient, was er für eine Verantwortung hat und so weiter. Alter, ich bin mir sicher, dass er am nächsten Tag sein Trikot ausverkauft war, weil das ist einfach so on point gewesen. Ne? Sowas hört man, also du bist ein bisschen tiefer drin, Nico, was so Bundesliga betrifft, aber ich finde, das vermisse ich total im Fußball, einfach so mal ein Statement setzen. So, ne? Muss nicht immer richtig sein, aber einfach mal eine Ansage machen.
Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen Profilschärfe, die man noch nachjustieren könnte. Das ist halt der Grund, warum ich mir NFL-Trikots und keine Fußball-Trikots kaufe, gerade wie ein Bescheuerter. Ich glaube, das wird auch sich nicht mehr so schnell ändern. Denn der Personenkult rund um die Spieler ist halt auch, wie sie auftreten und so. Ist in der NFL aber, finde ich, auch noch krass, fast noch am krassesten. Ja. Wenn du siehst, wie sie jede Kleinigkeit feiern, wie sie sich inszenieren und so, das ist schon nochmal ein anderes Level.
Ja, und wenn sie sich dann wochenlang fertig machen, treffen sie sich am Ende der Saison beim All-Star-Game und sind trotzdem alle Freunde und sagen dann auch, auch relativieren dann jede schlechte Aussage wieder.
Ja, es also, gehört so ein bisschen. Es sei denn, sie so wie Mathieu von Kansas City Chiefs und Tom Brady, die werden jetzt nicht mehr zusammen in Urlaub fahren, habe ich mir jetzt gesehen.
Ja, wer weiß, ja.
Ich habe ja meinen NFL-Sammeltick gerade. Sammelst du eigentlich irgendwas? Also so ein bisschen generell, was US-Sport angeht?
Digga, du wirst mich jetzt wahrscheinlich erschießen. Ich habe Trading Cards gesammelt und habe den ganzen Rotz, als ich umgezogen bin, für 1,50 Mark, nein, also schon für Geld, aber für wirklich ein Apfel und ein Ei vertickt, weil ich dachte, ich werde das nie wieder brauchen. Und ich weine diesem Zeug die ganze Zeit nach. Aber ich habe jetzt keine Muße, neu anzufangen. Und jedes Mal, wenn ich habe einen sehr guten Kumpel, und den ich nicht mehr oft besuche, aber jedes Mal, wenn ich ihn besuche, dann legt er mir wieder seine Box von Jordan, diese Special Trading Card Box, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die mal irgendwie nach seiner 6. Meisterschaft rausgekommen ist, die legt er mir dann immer sozusagen schön aufs Sofa, damit ich da einmal durchblättern kann.
Ja, das ist total also geil. Ich habe da nie einen Plan für gehabt, nie, hat mich nie so interessiert und interessiert mich auch heute nicht. Peter hat mir vorhin aber ganz stolz gezeigt, dass er sich was gerade was Neues erworben hat. Ich glaube, den trifft das härter, was du gerade erzählst.
Genau, also ich habe solche paar Dirk Nowitzkis hier rumliegen, bin aber eher so in Pokémon Yu-Gi-Oh! Welten unterwegs, habe nur so ein paar NBA-Karten. Okay. Das kommt aus der Richtung. Ich glaube ja gerade ist also Corona die Zeit, wo Leute sich auch generell viel Gedanken machen, an anderen Stellen ein bisschen mehr Geld ausgeben, an anderen ein bisschen weniger, wenn sie eben so gesegnet sind und weiter eben Geld verdienen können und sich darüber Gedanken machen können. Und deswegen kriegt man gerade mit, dass diese Sammelkarten, darauf spielst du wahrscheinlich an, manche absurd im Preis steigen und vor allem eben auch so alte Sammelkarten. Und das tatsächlich gibt's das Gleiche ja zum Beispiel auch von Bundesligaspielern. Ah ja. Aber die sind alle noch nicht so krass im Wert gestiegen. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du so ein paar hattest und die waren gut erhalten, dass die heute auf jeden Fall tendenziell mehr wert sind. Also weniger wert werden die nicht.
Ja. Naja, aber sonst habe ich nicht so eine Sammelwut in dem Sinne, sondern ich halte immer die Sachen, also das hatte ich vorhin, als du dir kurz was notiert hast, Nico, oder als du was recherchiert hast, hatte ich das ja schon gesagt. Ich versuche immer, das, was ich erwerbe, mit einem Moment zu verbinden. Also ich versuche nicht einfach so willkürlich mir Sachen zu bestellen, sondern versuche dann sozusagen lieber bei einem Spiel mir was zu kaufen oder mir was schenken zu lassen, was mit einem Moment verbunden ist. Und dadurch ist das nicht so, du kaufst ja nicht immer dasselbe. Dadurch ist das sozusagen nicht so, also stringent, dass ich nur Cavs habe oder nur Trikots, sondern das ist dann immer halt irgendwie was anderes. Aber all die Dinge, die ich mir erworben habe, sind, also ich müsste jetzt überlegen, aber ich glaube, bis auf 1, 2 Caps sind alle tatsächlich mit einem gewissen Moment oder mit einer gewissen Situation verbunden. Und das ist sozusagen meine Sammelleidenschaft.
Fühle ich aber auch 100%. Ich habe mir bisher in jedem Stadion, in dem ich war, immer irgendetwas gekauft.
Genau, sowas halt, ja, perfekt.
Das ist auch immer eine schöne, besondere Erinnerung, fühle ich 100%.
Ja.
Ich habe Anfang der Saison dich versucht zu überzeugen, an der NBA Fantasy League mit teilzunehmen. Du hast es nicht gemacht, bereut du es ein kleines bisschen?
Also
sei ehrlich.
Ja, natürlich. Aber es wäre auch unbefriedigend gewesen, weil ich dieses Jahr sehr viel zu arbeiten hatte. Das hatte ich dir auch angekündigt, dass ich da Schiss habe, dass ich da nicht so richtig Zeit habe. Weil ich habe dann auch den Ehrgeiz, dass ich halt, also ich muss jetzt nicht gewinnen, aber ich will schon irgendwie so mindestens Mittelfeld sein, weil sonst ist es blöd, so weißt du.
Also das heißt aber, Backspin Fantasy League zur NFL, Ende des Jahres werde ich dich wieder anfragen. Für Baseball hätte ich dich auch angefragt, aber da hast du ja zu wenig Ahnung dran. Wir ziehen gnadenlos durch.
Genau, wir haben auch keine Ahnung.
Wir werden sie auch spielen. Wir haben nämlich dieses Jahr angefangen, Fantasy League auch NBA, das ging noch einigermaßen, aber auch NHL zu spielen, was total lustig ist, in so einer kleinen Runde mit ein paar Leuten. Peter, ich wie sieht's aus? Gerade nur so, um kurz Update zu machen. Ich habe gerade gesehen, ich habe verloren in der NBA. Ich stehe 4-4, bin aber in den Playoffs punktgleich mit dir. Das heißt, wir beide prügeln uns wahrscheinlich am Ende um einen Playoff-Platz noch.
Genau, ich glaube, wir haben die NBA relativ freundlich ausgelegt, dass man dann auch leicht in die Playoffs kommt. Ich glaube, 4 von 5 kommen die Playoffs bei 2 Conferences. Ich bin ziemlich gut gestartet. 4 von 6, genau.
4 von 6. Ich bin 4. gerade. Wird eng. Ich glaube, hinter uns ist auch ein bisschen Puffer. Insofern kommen wir wahrscheinlich beide rein, aber werden dann geschlachtet von den Leuten, die wirklich Ahnung haben.
Genau. Ja, aber irgendwie so Kapitalsfehler passiert, irgendwie verletzte Spiele aufgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der LeVert, der jetzt gerade bei den zu den Indiana Pacers gewechselt ist, der hatte ja was an der Niere. Und zum Glück hat er gewechselt, wurde nochmal komplett durchgecheckt und konnte jetzt operiert werden. Ansonsten wäre das echt irgendwann lebensgefährlich geworden. Aber der war zum Beispiel mein Starspieler, mir am meisten Punkte gebracht. Und der spielt jetzt eben aktuell nicht. Um Gottes Willen, soll gesund werden. Aber das sind so Kapitalsfehler. Aber jetzt habe ich wieder das letzte Spiel gewonnen, nachdem ich davor eine Niederlagenserie hatte von 4 Spielen, glaube ich. Das war ein bisschen schade.
Stimmt, du hast auf jeden Fall ein bisschen verhauen die ganze Zeit.
Bärenstark gestartet, dann jetzt eben ein bisschen nachgelassen und jetzt komme ich wieder zurück, ja.
Ja, und Fantasy Hockey ist halt total lustig. Und das ist der Grund, warum wir es machen, Dibu. Insofern, das ist der, also auch nicht so viel drin, aber seitdem fange ich mir halt an, bei DAZN wieder Zusammenfassungen von Vancouver Canucks gegen Calgary Flames anzugucken. Ja. Und nur kurz zu sehen, wie meine Spieler, also ob ich den Namen zuordnen kann, um zu sehen, wie sie zu punkten und so. Man kommt geil in den Sport rein. Das macht echt Spaß.
Aber eigentlich irre, weil eigentlich Eishockey in Deutschland ja schon sehr angesagt ist und der fällt jetzt sein Name nicht ein, ist der MVP geworden, der Deutsche.
Dreisattel.
Dreisattel, genau. Und
übrigens in meinem Team, Picken, ich hatte Nummer One, krass, deswegen habe ich ihn gekriegt.
Genau, und also finde ich schon irgendwie unterrepräsentiert für die Relevanz, die er sozusagen in so einem Sport hat, so in den deutschen Medien. Finde ich irgendwie Wahnsinn, dass das so vernachlässigt wird.
Und genau deswegen leisten wir unseren kleinen Beitrag.
Genau. Und machen den Sport hier populärer.
Und machen den Sport
durch hier groß. Durch die Backspin sechsmal in NHL Fantasy League.
Ja, das, es ist aber ein Spaß. Ich stehe jetzt 3-2, glaube ich, oder so. Überraschend wieder gewonnen gegen den Tabellenführer. Das macht's noch lustig. Richtigen Playoffs und so wird's nachher interessant. Aber das ist ja eh bei allem immer so. Ey, Dibu, danke.
Sehr gerne. Hat riesen Spaß gemacht.
Ich glaube, es ist auch immer wieder ein lustiger Ausflug mal in die anderen Welten, ohne dass wir die ganze Zeit über Hip-Hop reden müssen. Ne?
Safe.
So reden wir genug drüber. Machen wir an anderer Stelle wieder. Wir beenden die Reise jetzt hier, aber hier, was den Sports Corner angeht. Peter, danke für das Aufpassen auf uns, auch was die Fakten angeht. Und danke dir, Danny, dass du dir die Zeit genommen hast.
Jederzeit wieder.
Und gerne, bis bald, gerne. Bis zur neuen Folge von Backspin Sports Corner in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Backspin Sports Corner. Are you ready to play the game?
You like that? You like that?
When it's time for action.
Da-da-da, da-da-da. I love sports.
Backspin
Sports Corner.